Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Die Euro 08, sie bringt nicht nur Fans auf Trab, auch Wissenschaftler müssen sich sputen. In dieser Sendung erfahren Sie, wie Doping-Experten unredlichen Fußballern auf die Schliche kommen wollen. Dann beschäftigt uns dieses Geräusch. Eben hat die Hurrikansaison begonnen und schon ist der erste dieser tropischen Stürme über Mittelamerika gefegt. Technikexperten stellen uns ihr neuestes Prognoseinstrument vor, ein Unterwassermikrofon. Und schließlich zieht es uns ganz hoch in den Norden, dahin, wo sich sonst nur Eisbär und Polarfuchs gut Nacht sagen. Wir besuchen den Saatguttresor auf Spitzbergen, jenen Bunker im ewigen Eis, der letzte Zuflucht der Biodiversität sein soll. Doch bevor wir uns aufs Eis wagen, betreten wir den Rasen, den Fußballrasen und das Innenleben jener, die sich darauf tummeln. In den nächsten drei Wochen wird uns dieser Sport begleiten, ob wir wollen oder nicht. Denn die Fußball-Europameisterschaft ist allgegenwärtig. Fitte Männer werden in den nächsten drei Wochen hinter dem Ball her sein, gut trainiert, muskulös und unermüdlich. Doch woher die Fitness der Spieler rührt und ob sie redlich erworben wurde, dies ist nicht in jedem Fall klar. Doping-Experten der Universität Lausanne haben deshalb vom Europäischen Fußballverband der UEFA den Auftrag erhalten, Blut- und Urinproben zufällig ausgewählter Spieler während der Euro 08 zu analysieren. Es ist dies das bisher strengste Anti-Doping-Programm in der Geschichte der UEFA. Doch der wissenschaftliche Nachweis von Doping steckt voller Tücken. Odette Frey berichtet.
Bei der diesjährigen Euro wird nicht nur wie bisher der Urin der Spieler getestet, sondern auch ihr Blut. Hat sich ein Spieler also zum Beispiel mit fremdem Blut gedoppt, um die Anzahl seiner roten Blutkörperchen zu erhöhen, dann könnte er bei den aktuellen Kontrollen auffliegen. Die Analyseliste sei umfassend wie selten, sagt Martial Sougy, der Leiter des Schweizer Anti-Doping-Labors.
We include all the substances we can detect. In both blood and urine.
Wir werden alle Substanzen testen, die man testen kann. Ein besonderer Schwerpunkt wird EPO sein, das wir in allen Proben untersuchen werden. Das wird heute bei vielen anderen Sportarten nicht gemacht.
EPO ist ein blutbildendes Hormon. Es hat den gleichen Effekt auf den Körper wie eine Bluttransfusion. Es erhöht nämlich die Zahl der roten Blutkörperchen und damit die Sauerstoffversorgung der Muskeln. Nachweisen lässt sich Doping mit EPO durch einen Urintest. Dieser existiert seit den Olympischen Sommerspielen in Sydney, also seit 8 Jahren, und hat schon zahlreiche EPO-Sünder überführt. Doch in der Zwischenzeit haben die Dopingsportler und ihre Ärzte dazugelernt.
When we begin with EPO in 2000, the dosage taken by the athletes or the cyclists was so high that it was quite easy to make the detection. Now they are clever.
Als wir angefangen haben im Jahr 2000, war es relativ leicht, Dopingsünder zu überführen. Denn die Sportler haben sehr hohe Dosen von EPO genommen, die wir gut nachweisen konnten. Heute sind sie schlauer. Sie wissen, welche Dosis sie zu welchem Zeitpunkt nehmen müssen, damit ihre Werte rasch unter die Nachweisgrenze des Tests fallen. Das Problem für uns heute ist es also, dass wir sehr rasch außerhalb des Zeitfensters sind, innerhalb dessen sich EPO überhaupt nachweisen lässt.
Mit dem gleichen Problem kämpfen die Dopingjäger auch beim Testosteron, das Sportler einnehmen, um Wachstum und Regeneration ihrer Muskeln zu fördern. Im Gegensatz zu früher wird Testosteron heute nämlich nicht mehr in hohen Dosen gespritzt, sondern in Kleinstdosen geschluckt oder gar über ein Hautpflaster verabreicht. Nachgewiesen werden kann dieses homöopathische Doping nur noch kurz nach der Einnahme der Substanz. Noch viel schwieriger ist seit jeher der Nachweis von Eigenblutdoping. Wer sich zum Beispiel nach einem Höhentraining Blut abzapft und dieses kurz vor dem Wettkampf oder dem Spiel wieder einspritzt, kommt meist ungeschoren davon. Denn im Unterschied zu fremdem Blut lässt sich das zusätzlich zugeführte eigene Blut nicht eindeutig erkennen. Doch immerhin könnten die Wissenschaftler Indizien finden, sagt Martial Sougy.
Wir werden Eigenblutdoping bei den EM-Spielern indirekt nachweisen, denn verschiedene Parameter des Blutes können Hinweise auf Eigenblutdoping geben. Zum Beispiel die Konzentration des Blutfarbstoffs Hämoglobin oder der sogenannte Hämatokrit, der angibt, wie viele Blutzellen vorhanden sind.
Weil der direkte Nachweis von Doping in vielen Fällen schwierig bis unmöglich ist, könnten solche indirekten Nachweismethoden in Zukunft mehr Gewicht erhalten. Am Lausanner Anti-Doping-Labor wird deshalb intensiv erforscht, wie sich die Bestandteile des Bluts beim Doping verändern können. Und weil es große Unterschiede von Mensch zu Mensch geben kann, setzen die Dopingforscher auf individuelle Langzeitanalysen. Wenn jeder Sportler während seiner gesamten Karriere sich immer wieder einem Bluttest unterziehen müsste, dann würde Doping viel einfacher aufgedeckt.
Jeder hat natürliche Schwankungen bei den Werten, aber jeder hat auch ein bestimmtes Level, um das die Werte schwanken. Gibt es da plötzlich deutliche Abweichungen, ist das zwar kein Beweis für Doping, aber doch ein Hinweis, dass manipuliert wurde.
Auch um Fälle von Gendoping aufzudecken, könnten indirekte Nachweismethoden eines Tages hilfreich sein, sagt Martial Tsouji. Er glaubt jedoch nicht, dass die Sportler schon jetzt so weit gehen, dass sie ihre Gene manipulieren. Die Technologie sei noch viel zu wenig entwickelt, der Nutzen ungewiss, das Risiko zu groß.
Für den Sportler ist es eine Frage des Risikos im Verhältnis zur Leistungssteigerung. Die Gentherapie wäre ein dramatischer Schritt, der wohl noch vielen zu Recht Angst macht. Man spielt bei der Gentherapie, dem Gendoping, noch viel mehr mit seinem Körper als bei dem Doping, wie wir es heute kennen.
Gefährliche Experimente am eigenen Körper. Das war der Lausanner Doping-Experte Martial Tsouji im Beitrag von Udet Frey. Bis jetzt stehen die Eurofußballer übrigens mit weißer Weste da. Alle im Vorfeld durchgeführten Dopingtests sind negativ ausgefallen. Da sind wir doch gespannt, ob's so bleibt. Sie sind gefürchtet und unberechenbar, die tropischen Wirbelstürme. Kaum hat die atlantische Hurrikansaison begonnen, ist der erste benannte Sturm bereits durch. Arthur fegte über die Küste von Belize in Zentralamerika, forderte Menschenleben und verursachte Überschwemmungen. Die Zerstörungskraft der Hurrikans und deren Pfade sind deshalb seit jeher von großem Interesse. Doch welchen Weg ein Hurrikan einschlägt und mit welcher Stärke er an Land geht, ist nicht gerade eine exakte Wissenschaft. US-Forscher am Massachusetts Institute of Technology, MIT, sind kürzlich einen großen Schritt weitergekommen. Hören Sie den Beitrag von Madeleine Amberger.
Um die Stärke eines Wirbelsturms präzise zu messen, gibt es nur eine einzige teure Methode. Wagemutige Piloten fliegen spezielle, mit Messgeräten bestückte Hurrikan-Flugzeuge mitten ins Auge des Sturms. Diese Maschinen kosten pro Stück 100 Millionen Dollar in der Anschaffung und ein einziger Sturmeinsatz beläuft sich auf mindestens 50.000 Dollar. Nick McChris, Professor für Mechanik und Meerestechnik am Massachusetts Institute of Technology, überlegt seit langem, dass diese Information viel billiger zu haben sein müsste.
It's been known for many decades, since at least World War II.
Wir wissen seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg, dass zwischen der Tonstärke unter Wasser und der Windgeschwindigkeit ein direkter Zusammenhang besteht. Doch wir hatten das Problem, dass es gleichzeitige Messungen von beidem nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von etwa 60 Stundenkilometern gegeben hat. Bei stärkerem Wind ist es zu schwierig und zu gefährlich, solche Messungen auf hoher See durchzuführen.
Der Forscher und sein Doktorand Josh Wilson machten sich also auf die Suche nach archivierten Tonaufnahmen von sogenannten Hydrofonen. Diese Unterwassermikrofone gibt es in allen Weltmeeren. Sie sind teils Relikt aus dem Kalten Krieg, als die US-Marine sowjetische U-Boote überwachte, und teils moderne Gerätschaft für Forschungsprojekte von Delfinkommunikation bis zur tektonischen Verschiebung auf dem Meeresgrund. Josh Wilson hat die Daten zusammengetragen.
In order to find this data,
Wir haben alle akustischen Lauschstationen sowohl von der US-Marine als auch etwa von der Ozeanischen Forschungsbehörde NOAA auf allen Meeren markiert. Es gibt wahrlich Hunderte. Dann haben wir Karten mit den Sturmbahnen aller bekannten Hurricanes der letzten 10 bis 20 Jahre darüber gelegt und nach Überschneidungen gesucht. Und so stießen wir auf dieses eine schöne Beispiel. Im Jahr 1999 ist Hurricane Gert direkt über ein Hydrophon gezogen.
Gert tobte im September 1999 mit Windspitzen von 240 Stundenkilometern auf die Karibikinsel Guadeloupe zu, zog eine Kurve und verzog sich Richtung Bermuda. Gert löste sich zur allseitigen Erleichterung über dem Atlantik auf, ohne je Land zu erreichen. In der Region des Mittelatlantischen Rückens zog Gert über das Hydrophon. Zu diesem Zeitpunkt brachte er es nur auf eine vergleichsweise bescheidene Windgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Diese Aufnahme stammt von den Starkwindbändern der Wand, die das stille Auge des Hurrikans umschließt. Sie wurde in 800 Metern Tiefe aufgezeichnet. Ein glücklicher Zufall kam den Forschern in der Folge zu Hilfe. Die Berechnungen konnten durch eine unabhängige Quelle bestätigt werden, erzählt Nick Macris.
Nicht nur lag das Mikrofon im direkten Sturmpfad des Hurrikans. Es kam noch dazu, dass innerhalb von 24 Stunden nach der Tonaufnahme ein Flugzeug in den Sturm geflogen ist und die Windgeschwindigkeit gemessen hat. Es war Zufall, dass die Behörden damals beschlossen hatten, ausgerechnet Gert genauer zu überwachen. Daher konnten wir unsere Daten mit denen des Flugzeugs vergleichen.
Damit haben die Forscher das Prinzip an sich unter Beweis gestellt. Es ist also möglich, die Stärke eines Wirbelsturms präzise und gleichzeitig kostengünstig zu messen. Doch ehe daraus ein taugliches Frühwarnsystem wird, müssen noch einige Fragen beantwortet werden. Etwa die, wie tief im Ozean bzw. wie nahe der Oberfläche sollte sich ein Hydrophon idealerweise befinden.
Derzeit wissen wir nur so viel. Es ist vermutlich ungünstig, wenn die Mikrofone zu nahe an der Wasseroberfläche sind. Denn dann stören die durch den Sturm aufgepeitschten Wellen. Das beeinträchtigt nicht nur den Ton, sondern auch das Mikrofon, das durchgeschüttelt wird. Das sollte nicht passieren.
Eine andere Frage betrifft den Einsatz der Hydrophone. Soll man sie beim Herannahen eines Sturms von Schiffen oder Flugzeugen aus abwerfen? Oder sollte man sie vor Küsten, die häufig von Wirbelstürmen heimgesucht werden, fest unter Wasser verankern? Eine ideale Testregion für diese Folgeexperimente sei bereits entdeckt, erzählt Josh Wilson.
Hurricane-Statistiken gibt es schon sehr lange. Daran kann man ablesen, dass es sogenannte Hotspots gibt, wo die Stürme besonders häufig vorkommen. Die atlantische Region, über die man sich in den USA so sehr sorgt, ist eigentlich nicht sonderlich aktiv. Ein Hotspot ist dagegen die Region um die Isla Socorro an der Westküste Mexikos. Das ist eine der aktivsten Wirbelsturmzonen der Welt.
Die Isla Socorro bekommt jährlich mindestens 3 Hurrikans ab. Das Jahr 2007, als die Forscher ihre Mikrofone zum ersten Mal versenkt hatten, war die Ausnahme. Kein einziger Wirbelsturm zog vorbei. Für heuer stehen die Chancen gut, dass den Forschern die Probe aufs Exempel gelingen wird. Meteorologen prophezeien ein stürmisches Jahr 2008.
Ein offenes Ohr für Hurricanes. Madeleine Amberger hat über die neuesten Strategien der Hurricane-Vorhersage berichtet. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Rotwein macht schlappe Mäuse munter. Wissenschaftler der Universität Wisconsin untermauern die These, wonach bestimmte Rotweinstoffe das Leben verlängern können. Sie haben ihren Labormäusen das Antioxidans Resveratrol verfüttert, worauf diese fitter waren und länger lebten als Mäuse mit normaler Ernährung. Ähnliche Resultate lieferten zuvor bereits andere Studien. Die Resultate aus Wisconsin zeigen nun aber, dass weit geringere Mengen des Antioxidans nötig sind als bisher vermutet. Nachzulesen sind die Ergebnisse im Fachorgan PLOS-1. In der Pharmabranche ist bereits ein Rennen im Gang, um die Wirkung solcher Stoffe am Menschen zu testen. Der Pharma-Riese GlaxoSmithKline hat diese Woche zu diesem Zweck ein junges Start-up-Unternehmen aufgekauft, das sich auf Anti-Aging-Substanzen spezialisiert hat. Der Effekt dieser Stoffe beruht vermutlich darauf, dass der Körper weniger Energie in die Fruchtbarkeit, dafür mehr Ressourcen in den Erhalt des Körpergewebes investiert. Erdbeben kündigen sich in der Erdatmosphäre an. Das vermuten Wissenschaftler der US-Raumfahrtagentur NASA. Gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC News haben sie diese Woche über Zusammenhänge zwischen Veränderungen in der äußersten Atmosphärenschicht und darauf folgenden Erdbeben berichtet. Die sogenannte Ionosphäre ist elektrisch geladen. Tage vor einem schweren Erdbeben komme es in dieser Schicht zu elektrischen Störungen. Solche Störungen habe man auch vor dem jüngsten schweren Erdbeben in China beobachten können, berichten die Wissenschaftler. Sie hoffen, dass man dereinst mit Hilfe von Satelliten Erdbeben voraussagen kann. Wie der Zusammenhang zwischen Erdbeben und Atmosphärenladung genau beschaffen ist, ist noch unklar. Die NASA-Forscher gehen davon aus, dass kollidierende Erdplatten elektrische Spannung produzieren. Diese Spannung wiederum könne dann wie ein Magnet die elektrische Ladung der Atmosphäre verändern. Bienen verstehen Fremdsprachen. Die verschiedenen Bienensorten der Erde wurden vor ca. 30 bis 50 Millionen Jahren getrennt und entwickelten seither ganz eigene Tänze, um miteinander zu kommunizieren. Dennoch sind sie offenbar fähig, die Sprache anderer Völker nach einer gewissen Zeit zu verstehen. Das haben Forscher aus Deutschland, Australien und China herausgefunden. Sie setzten asiatische Bienen der Sorte Apis cerana in einen Stock der europäischen Biene Apis mellifera. Nach kurzer Zeit konnten die asiatischen Bienen den Tanz der europäischen Artgenossinnen entziffern, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin PLOS One. Bienen teilen sich jeweils mit einem Tanz mit, wenn sie neue Blüten, Wasser oder potenzielle Nistplätze entdeckt haben. Aus der Länge und Richtung dieses Schwänzeltanzes lesen die anderen Bienen des Stocks dann, wohin sie fliegen müssen. Sie hören Wissenschaft RS2, wo Neugier genügt. Im letzten Teil der Sendung wagen wir uns weit in den Norden. 1000 Kilometer nördlich des Nordkaps, unweit des Nordpols, befindet sich eine moderne Arche Noah, der globale Saatguttresor. Hier sollen dereinst über 2 Milliarden Pflanzensamen gelagert werden. Das käme einer Sicherheitskopie fast aller in der Welt bestehenden Nutzpflanzen gleich. Der Saatguttresor auf der Insel Spitzbergen soll auch eine Maßnahme gegen künftige Hungerkrisen sein. Denn eine Sicherung der Nutzpflanzenvielfalt ist unerlässlich für die Produktion von Lebensmitteln. DRS-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann hat die einzigartige Schatzkammer im arktischen Permafrost besucht.
Es ist fast Mitternacht. Über dem Eisfjord am 78. nördlichen Breitengrad hebt ein Helikopter ab. Soeben sind fast 50 Kisten Saatgut zum Svalbard Global Seed Vault geliefert worden, wie der globale Saatguttresor auf der Insel Spitzbergen heißt, der in diesem Frühjahr eröffnet worden ist. Die Idee und der Zweck dieser als moderne Arche Noah bezeichneten Anlage sind eigentlich schnell erklärt, sagt Carrie Fowler, der Direktor des globalen Fonds für die Nutzpflanzenvielfalt.
Hier auf Spitzbergen wollen wir Saatgutproben aller in der Welt bekannten und genutzten Lebensmittelpflanzen lagern. Und zwar unter natürlich kalten Bedingungen und, falls notwendig, für eine sehr lange Zeit.
Wer zu den Samenproben einige hundert Meter im Innern des Plateauberges auf Spitzbergen gelangen möchte, muss 4 verschlossene Türen passieren. Zunächst die schwere stählerne Eingangstür, eine zweite Tür nach rund 100 Metern und schließlich 2 gegenseitig verriegelte Türen einer Luftschleuse. Einen sichereren Ort als Spitzbergen für eine solche Anlage kann sich die Biologieprofessorin Inger Greve-Alsos nicht vorstellen. Sie begleitet das Saatguttresorprojekt vor Ort auf Spitzbergen, am Universitätszentrum in Longyearbyen, dem Hauptort der hocharktischen Insel unweit des Nordpoles.
Das Argument für Svalbard war ja, dass das internationale Umfeld perfekte Ladungsmöglichkeiten.
Vieles hat ja dafür gesprochen, diesen Saatguttresor auf Spitzbergen zu bauen. Dazu gehören die klimatischen Verhältnisse, die guten Verkehrsverbindungen in den Rest der Welt und natürlich der Umstand, dass wir hier auf Spitzbergen gut bewacht sind, auf natürliche Art und Weise.
Tatsächlich muss, wer sich auf Spitzbergen aus dem Haus wagt, stets mit einem großkalibrigen Gewehr ausgerüstet sein. Denn die Eisbären machen auf der Insel die größte Bevölkerungsgruppe aus. Gut 3000 dieser bis zu 800 Kilogramm schweren und bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Raubtiere stehen gut 2000 Menschen gegenüber, die aus der ganzen Welt kommen. Seit 1921 ist die Insel Spitzbergen und weitere fünf Inseln, die zusammen die Fläche von 61.000 Quadratkilometer ausmachen, ein internationales Territorium, das von Norwegen verwaltet wird, auf der sich aber die Bürger aller Unterzeichnerstaaten des Spitzbergen-Vertrages, darunter auch die Schweiz, frei ansiedeln dürfen. Die Inselgruppe ist demilitarisiert und wurde lange hauptsächlich von norwegischen, russischen und polnischen Unternehmen zur Kohlenproduktion und zu Forschungszwecken genutzt. In dem vor 10 Jahren eröffneten Universitätszentrum von Longyearbyen, das nur wenige Kilometer vom Eingang zum globalen Saatguttresor entfernt liegt, untersucht die Biologieprofessorin Inger Greve-Alsos Lebensmittelsaatgutproben auf ihre Fähigkeit, in 18 Grad Kälte zu überleben.
Zu Test- und Untersuchungszwecken lagern wir hier gut 50 Samenkörner pro Saatgutprobe. Wir schauen, ob diese Kollektionen ein Jahr Tiefkühlung überleben und anschließend wieder genutzt werden können. Und wir untersuchen die Geschichte der Proben mittels DNA.
Die Überlebensdauer ist von Pflanze zu Pflanze verschieden. Manche können Jahrzehnte überleben, andere bei kalter Lagerung gar viele tausend Jahre. Mit dem globalen Saatguttresor soll nun die Zukunft der Landwirtschaft gesichert werden. Die Geschichte der Nutzpflanzenanwendung durch die Menschen begann vor über 13.000 Jahren. Aber erst vor gut 100 Jahren begannen Pflanzenzüchter mittels Saatgutproben neue Sorten zu züchten und die Existenz der bestehenden Vielfalt an Nutzpflanzen zu untersuchen und abzusichern. Dafür wurden in den letzten 100 Jahren weltweit und dezentral über 1000 Saatgut- und Gendatenbanken angelegt. Zu diesen gehört auch die Nationale Genbank der Schweiz im waadtländischen Changin. Noch in diesem Jahr soll von dort eine Kollektion mit 2000 Sorten Dinkel in den Saatguttresor auf Spitzbergen gesandt werden. Später sollen auch Gersten, Roggen und Maisproben aus der Schweiz folgen. Für Carrie Fowler bildet der globale Saatguttresor keinen Ersatz für die nationalen Genbanken, sondern eine Art Rückversicherung für bestehende Kollektionen, sollten diese aus irgendeinem Grund zerstört werden.
Falls wir die Meldung erhalten, dass zum Beispiel Saatgutproben in Italien oder Kenia zerstört worden sind, können wir eine Sicherheitskopie dieser Kollektionen aus dem Tresor holen und damit die Zukunft von möglicherweise einzigartigen Pflanzen sichern.
Trotz wachsendem Bewusstsein für die Bedeutung der Nutzpflanzenvielfalt hat die schnelle weltweite Bevölkerungsentwicklung, die zunehmende Belastung der Umwelt und industrielle Anbaumethoden die Biodiversität in den letzten 100 Jahren massiv eingeschränkt. So gab es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast 600 verschiedene Bohnensorten. Heute sind es gerade noch 30. Auf diesem Hintergrund und auch angesichts der aktuellen Hungerkrise, zu der die wachsenden Lebensmittelpreise beigetragen haben, kommt die Einrichtung des globalen Saatguttresors zwar keine Minute zu früh. Sie bildet aber trotzdem noch immer eine Ausnahme, wenn es um eine positive internationale Zusammenarbeit geht, sagt Projektleiter Carrie Fowler.
This is perhaps Das globale Saatguttresorprojekt ist vielleicht jenes internationale Projekt weltweit, bei dem sich am meisten Länder zusammengetan haben, um etwas Positives und Zukunftsträchtiges zu schaffen.
Vor Ort auf Spitzbergen, das auf halbem Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol liegt und wo die Mitternachtssonne zwischen Mitte April und Mitte September scheint, deutet heute eine von weitem sichtbare Stahl- und Betonkonstruktion auf den Eingang dieser modernen Arche Noah hin. Meterhohe Schneeverwehungen decken Teile des Eingangportales zu. Ein riesiger Lufteinzug versorgt das Innere des Tresors mit kalter Polarluft. Der Saatguttresor ist so konstruiert, dass er dereinst auch ohne mechanische Kühlung und menschliche Überwachung funktionieren kann. So könnte diese Anlage nach einer riesigen Katastrophe, sei es wegen des Klimawandels oder etwa wegen eines Atomkrieges, für die Zukunft der Menschheit unverzichtbar werden.
Retten, was noch zu retten ist. Bruno Kaufmann berichtete über den Saatguttresor auf Spitzbergen. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Sie hörten Wissenschaft RS2, Redaktion Patrick Tschudin, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu. Wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf DRS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 News oder rund um die Uhr mit Beiträgen, weiterführenden Links und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.